Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast Deep Dive.
Goodcast Deep Dive.
Hallo Julius.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, dankeschön.
Es ist warm.
Es ist schwül, aber heute wird's gar nicht so warm.
Nee.
Trotzdem bereitet man sich darauf vor, dass es vielleicht sogar noch wärmer werden kann in Zukunft, noch früher im Jahr.
Es wird schon morgen wärmer, man muss gar nicht so lange warten.
Naja, aber es ist Juni. Es ist noch nicht August und trotzdem haben wir schon Augusttage eigentlich, ne?
30 Grad.
30 Grad, schwere Schäden durch Sturm,
gestern. Tote. Ich habe gestern original das erste Mal gesehen, wie von einem Baum ein größeres Stück einfach abgeknickt ist.
Ist laut.
Ey, es war gar nicht so laut, war relativ unspektakulär, aber es war Glück, dass in dem Moment, ist hier vorne, genau vor dem Büro, richtig aus der Baumkrone, ein kompletter Ast und 2 Meter weiter ist ein kompletter Baum umgefallen.
Lange Phasen der Trockenheit und dann starker Sturm. Das wird hier unser Wetter in Berlin werden.
Und vor einer Woche schon mal so ein Sturm und deswegen, der Wetterdienst hatte gewarnt, einige Bäume sind schon angeknackst.
Gute Warnung, danke.
Und dementsprechend ist die Gefahr höher. Und ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, der Tegeler Forst ist komplett gesperrt.
Komplett gesperrt. Großes Waldgebiet in Berlin.
Und das ist nur ein paar Meter von hier.
Ja.
Da fragt man sich, wie das sein kann.
Weißt du was, jetzt habe ich mal eine Frage an dich.
Ja?
Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, es kommt mir vor, als ob sich das Klima ändert.
Bin mir auch nicht sicher. Hat das schon mal jemand erforscht? Hat das schon mal jemand hinterfragt?
Warum hat uns das keiner gesagt?
Dass das Klima sich ändert.
Julius, das passt ganz gut zu dem Thema, was wir heute besprechen.
Ja.
Wie bereitet man sich darauf vor, dass es Ausnahmesituationen gibt und dass man als Gesellschaft, dass wir als Gesellschaft unter Druck geraten und unter Stress. Wie wird man resilienter und wie bereitet man sich gut auf Krisen vor?
Das finde ich eine gute Frage.
Ist eine gute Frage, ist aber auch eine gute Nachricht, glaube ich. Obwohl natürlich alles, was damit verbunden ist, sehr dramatisch, manchmal lebensbedrohlich, gefährlich für unsere politische Verfasstheit klingt und sein mag. Es ist sehr wichtig und das passiert immer mehr, dass wir darüber sprechen, was in einem Krisenfall passiert, wie man sich darauf vorbereitet. Weil das einem größtenteils die Angst nimmt und vor dieser Angst, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich am ehesten schützen sollte und deswegen ist es eine gute Nachricht, dass immer mehr darüber gesprochen wird, was passiert eigentlich, wenn mal der Strom ausfällt und es ist ja kein Szenario, was weit hergeholt ist, du erinnerst dich, vor ein paar Wochen ist auf der gesamten iberischen Halbinsel, also in Spanien und Portugal, der Strom ausgefallen.
Man weiß inzwischen wieso, in Madrid hat jemand Toaster angemacht. War zu naheliegend.
Was war das für ein Toaster? War
ein alter Toaster aus den 60ern, ohne Sicherung. Einfach Strom aus, ganze Insel einfach blub, weg.
Nicht nur Insel, also das ganze Land, ne?
Ja, ich war iberische Halbinsel.
Ach so. Also viele Millionen Menschen, die nicht auf ihren normalen Lebensalltag zurückgreifen konnten, die gar nicht normal leben konnten und die in irgendeiner Form damit umgehen mussten. Und dann sind die Menschen erfinderisch und es klappt auch gut, aber trotzdem hat man natürlich davor erstmal Furcht, ja, und Respekt, nennen wir es mal so. Und ich habe ein paar Themen mitgebracht, 3 Blöcke, über die ich gerne sprechen würde, denen ich dir gerne erzählen würde, weil die viel mit Europa zu tun haben, auch damit, wie man sich vorbereiten kann, was andere Länder tun, was auch in Deutschland passiert. Ja, und ein paar Statistiken dazu, wie wir uns gerade vorbereiten darauf, dass wir mit weniger Stress und mit mehr vorbereitet sein in Krisensituationen reingehen. Zum Beispiel, wie viel Wasser brauchst du eigentlich zu Hause?
Weißt du das?
Damit fangen wir mal an. Das ist eine sehr beliebte Frage bei diesen Diskussionsveranstaltungen.
Kann es sein?
Abgefülltes Trinkwasser.
Kann es sein 10 Liter pro Person pro Tag?
Ja. Und wie viele Tage?
Ja, ich würde, also wahrscheinlich ist da bei der Rechnung mehr besser als weniger. Also besser 30 Tage als ein Tag. Aber ich vermute, dass man da auch von 10.
10, ja, genau richtig. Ja.
10, aber überleg mal, wir bräuchten 500 Liter. Ist das eine Badewanne?
Ja, mehr, oder?
Ich weiß nicht, eine Badewanne?
Na doch, könnte eine Badewanne sein.
Ja. Hat ungefähr ein Kubikshaut hin.
Es ist viel Wasser, wo stellt man das hin?
Also, ja, weiß jetzt auch nicht. Wir haben ja nicht mal einen Keller.
Ja, und kommt man in den Keller noch rein? Also irgendwie, man muss gut rankommen können. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Bevorratung ist ein Thema, was früher so ein bisschen auch manchmal in so eine Ecke gedrängt wurde, wo man gesagt hat, was sind das für Prepper irgendwie, so die
Bunkerbauer,
die sich vorbereiten auf irgendein Szenario. Stellt sich raus, die haben recht gehabt. Sorry.
Das ist eine allgemeine Entschuldigung, tut uns leid.
Es geht nicht nur um Wasser, sondern auch um Konserven, Lebensmittel und da um ein System, was man früher noch kannte, was ganz normal ist, dass man eine Vorratskammer hat und da so durchrotiert, durchumwälzt, nennt man das. Dass man also das Müsli, was als nächstes ablaufen würde, dann verzehrt und sich Neues holt und damit die Vorratskammer von hinten auffüllt, wie so eine Pipeline. Umwälzen.
Das würde bei uns gar nicht funktionieren.
Also Haferflocken oder was
auch immer. Wir wälzen auch um. Wir wälzen regelmäßig unseren gesamten Vorratsschrank um. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir haben regelmäßig so Lebensmittelmotten.
Ja,
haben wir auch schon. Und wir haben das Problem, es gibt ein paar Dinge, die funktionieren ganz gut, aber das Einzige, was wirklich hilft, ist einmal alles wegwerfen, umwälzen.
Alles wegwerfen ist dann wieder das nächste Thema, Lebensmittelverschwendung.
Ja, ist richtig mies.
Fast Food.
Nach Fast Fashion.
Fast Fashion hatten wir letztes Mal. Also, ein paar Fakten für dich.
Ja.
Deine Bundesregierung hat 2024 die Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung grundlegend überarbeitet. Ja, und wenn wir über Gefahren und Krisen sprechen, sprechen wir nicht nur über Unwetterereignisse oder Stromausfall, sondern eben auch über die Möglichkeit, dass es einen Spannungsfall, eine kriegerische Auseinandersetzung geben könnte. Wir sehen es auf der ganzen Welt, warum sollten wir davon verschont bleiben? Es gibt natürlich gute Gründe, warum wir davon verschont bleiben könnten. Wir sind Teil des mächtigsten Militärbündnisses aller Zeiten. Okay, hilft schon mal. Trotzdem haben andere auch gedacht, ihnen passiert nichts und dann ist doch irgendwas schief. Mhm. Die Szenarien müssen wir jetzt gar nicht so ausführlich besprechen, was da wo passieren könnte, aber es gibt neue Planungen mittlerweile für Alarm, es gibt eine verbindliche Bevorratung, die Länder vorhalten müssen, also es gibt Dinge, die Bundesländer dann vorbereiten. Es ist ganz interessant, sich dieses, das machen wir auch gleich, Zusammenspiel zwischen Bundesländern und Bund und zwischen Bund und Europa anzuschauen, wer ist eigentlich für was verantwortlich, und es gibt dann zum Beispiel in dem Zusammenhang gemeinsame Lagezentren, die schauen, wenn es einen Waldbrand gibt, gibt es nicht vielleicht Hubschrauber in Baden-Württemberg, die in Hessen mithelfen können, das Feuer zu löschen, oder in Österreich oder in der Schweiz oder in Frankreich, die dann rüberkommen können und gemeinsam ein Feuer löschen.
Ich glaube, das muss man nochmal erklären, was ein Lagezentrum ist. Das hat nichts mit Hinlegen zu tun, ist kein Liegezentrum, sondern dort sitzen aus unterschiedlichen Ressorts sitzen Menschen, die in einem Schadensfall oder in einem Katastrophenfall dann koordiniert die sogenannte Lage bearbeiten.
Genau, ist ein politischer Begriff. Oft, wenn Meetings sind in Verwaltungen oder bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, ist der erste Punkt immer Lage. Also, wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Und da holt man sich dann aus allen Ressorts, also es ist jemand von der Feuerwehr, von der Bundeswehr, von der Polizei, vom THW, von den Krankenhäusern.
Katastrophenschutz,
die sitzen alle am Tisch und können berichten. Und die Person, die dann entscheiden muss, der Ministerpräsident oder der Innenminister, Innenministerin, der lässt sich von allen über die Lage berichten. Und das ist dann das Lagezentrum, ist so wie so ein Krisenraum.
Kann man den Bogen spannen zu unserer Einleitung? In Berlin gibt es gerade eine Lage. Es gibt insgesamt, habe ich heute Morgen gehört, gerade 750 Schadensfälle, die jetzt abgearbeitet werden.
Ja,
gibt's mit Sicherheit
Sturms gestern.
Ja, gibt es mit Sicherheit ein Lagezentrum gerade.
Krisen passieren. Es ist aber, wir sind ein Land, was darauf vorbereitet ist. Wir haben nicht nur eine gute Infrastruktur, was so die Ausrüstung unserer Feuerwehr angeht und natürlich auch der Bundeswehr, die ja in diesen Krisenfällen immer eingesetzt werden kann, wenn sie nicht woanders gebraucht wird. Und wir haben vor allem, das ist auch etwas Besonderes, ein starkes System an freiwilligen Feuerwehren. Hier in Berlin ist in den letzten beiden Sturmfällen, die waren jetzt mit Abstand von einer Woche irgendwie, sind die aufgetreten, ist immer vorher schon, als der Wetterdienst das gesehen hat, die freiwillige Feuerwehr alarmiert worden und informiert worden. Das heißt, wenn man freiwilliger Feuerwehrmann ist, bist du aber nicht, oder?
Nicht mehr. Kann gleich erzählen, warum.
Dann wissen die schon mal, nicht die Kopfhörer so laut aufdrehen, kann sein, dass ich gerufen werde. Ja, nicht über Sirenen übrigens, sondern über, was gibt's denn, eine Nachricht?
Ne? Digitaler Pieper.
Digitaler Pieper.
Das kommt drauf an, weil die sind meistens in der Wache. Man unterscheidet in Berlin zwischen Nullerwehren und Einserwehren. Bei den Freiwilligen Feuerwehren, ich muss jetzt lügen, eine von beiden sind die, die im Ring sind, also quasi eigenständige Freiwillige Feuerwehren sind. Was die meisten nicht wissen.
Im Ring ist im S-Bahn-Ring.
Nee, also im Speckgürtel drumherum. Hm. Also Schöneweide, Oberschöneweide, also alles, was weiter draußen ist, auch noch Berlin.
Wenn jetzt irgendjemand zuhört, der nicht aus Berlin kommt, dann ist er verloren.
Naja, also wirklich am Rand von Berlin. Da gibt's richtige freiwillige Feuerwehren, die eben selbst koordiniert Einsätze fahren. Was die meisten Berliner und Berlinerinnen gar nicht wissen, ist, dass auch die Berufsfeuerwehren durch freiwillige Feuerwehren unterstützt werden. Also hier um die Ecke zum Beispiel, Suarezstraße. Die haben eine freiwillige Feuerwehr, die übernehmen komplette Schichten. Das kann also sein, wenn du die Feuerwehr rufst, kommt nicht die Berufsfeuerwehr, sondern die Freiwillige innerstädtisch. Wissen viele nicht.
Ja, aber wird man in Zukunft mehr von hören.
Ja.
Parallel liegt jetzt eine nationale Sicherheitsstrategie vor. Wir arbeiten mal die politischen Punkte ab. Etwas, was wir lange nicht hatten irgendwie, also was auch komisch ist, dass man das einführt. Generell haben wir eine Situation, wo wir uns vielleicht zu wenig Gedanken gemacht haben über Katastrophen und Gefahren oder über Katastrophen und Gefahren, die vielleicht jetzt gar nicht mehr den größten Schaden anrichten könnten. Natürlich sind wir so Attentäter, darauf waren wir, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz gut vorbereitet. Ein natürlich Horrorszenario, aber Stromausfall und großflächige Waldbrände betreffen natürlich nochmal sehr viel, könnten nochmal mehr Menschen betreffen und man kann sich leichter selber auch darauf vorbereiten. Und dann verankert diese Strategie einen sogenannten Allgefahrenansatz. Das heißt, man bereitet sich nicht auf einzelne Szenarien vor und guckt, was macht man genau in dem Fall und was macht man, wenn jetzt jemand mit dem Messer auf mich zukommt oder was, wenn es brennt oder der Strom ausfällt, sondern man versucht das zu verbinden und sich prinzipiell darauf vorbereiten, was ist, wenn eine Krise ist, von Starkregen bis Cyberangriffen. Ein Szenario ist ja, dass es Hackern gelingen könnte, die Wasserversorgung abzudrehen.
Also so Multi-Bedrohungsszenarien.
Ja, ja. Oder wenn alle Ampeln ausfallen. Das gab es ja früher schon in so einem Hollywood-Film, dass dann irgendjemand die Ampeln so gestellt hat, dass die Autos ineinander gefahren sind. Und darauf bereitet man sich vor, wenn es überhaupt geht. Ist ja vielleicht auch nur ein Filmszenario.
Was denn?
Nichts, ich habe da gerade überlegt. Stirb langsam war das. Stirb langsam 4. Da macht er so die Ampeln, dass die Autos alle ineinander crashen.
Ich finde es total, also er unterstellt ja, dass die Leute so blöd sind, dass sie einfach drüber zimmern, ohne zu gucken.
Wenn grün ist?
Ich gucke trotzdem jedes Mal. Ja. Ich gucke auch jedes Mal, wenn ich über ein Bahngleis fahre, ob nicht doch ein Zug kommt.
Ja, natürlich.
Man weiß ja nie.
Man weiß nie. Soweit klar?
Soweit klar.
Also erstmal gute Nachrichten, es beginnt. Es formiert sich die Vorbereitung und was ganz wichtig ist, es wird uns niemand abnehmen. Also keine Politikerin, kein Politiker, kein Feuerwehrmann kann dafür sorgen, dass wir vorbereitet sind. Niemand wird uns diese Wasserkanister in die Küche tragen und dafür sorgen. Und die Vorbereitung ist recht einfach. Es gibt tolle Beispiele aus anderen Ländern, zu denen kommen wir gleich noch. Was heißt toll? Es ist alles irgendwie ein belastendes Thema, aber man lebt trotzdem besser damit, wenn man sich irgendwie vorbereitet hat. Und der Fall tritt nicht ein. Ist ja das, darauf wollen
aber wir hinaus. Haben wir immer was zu essen zu Hause?
Wir schließen ja auch Versicherungen ab. Wir lernen, wie man über die Straße geht. Wir bringen unseren Kindern bei, dass man keinen Föhn in die Badewanne wirft. Und das sind ja, hat ja alles gute Gründe.
Was für ein Beispiel?
Naja, oder so, also.
Ich glaube, heute
könntest du noch mehr Beispiele.
Ich glaube, du könntest heute problemlos einen Föhn in die Badewanne werfen, weil sofort die Sicherung kommt. Das ist nicht wie früher, wo du diese Keramiksicherung hast oder diese überbrückten Stromleitungen im Kasten.
Wir würden aber niemandem den
Tipp geben, das auszuprobieren, oder? Alle, die jetzt zuhören, bitte nicht ausprobieren. Nicht ausprobieren.
Also, Zuständigkeit bleibt föderal. Du hörst die Klingel schon.
Ding dong.
Aber der Bund, Bundesregierung übernimmt Ergänzung. Das heißt, finanziell unterstützt der Bund alle diese Maßnahmen, die auf Länderebene und kommunaler Ebene vorgenommen werden.
Wann wurde denn das beschlossen? Das ist ja kein Programm der aktuellen Regierung, weißt du das?
Ende der letzten, also ist noch recht neu.
Also haben noch die anderen beschlossen?
Ja, die neuen müssen es durchführen, aber es ist natürlich insgesamt auch eine Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und auf eine erhöhte Wahrnehmung von Bedrohung, weil die Szenarien global, jetzt reden wir doch darüber, ja sind, dass die Bundeswehr eventuell gebraucht wird an der Ostflanke der NATO. Das heißt, in Polen, im Baltikum vor allem, ist die Sorge, ne? Wir haben gerade eine Luftwaffenbrigade begonnen aufzubauen, die ist ja noch gar nicht fertig, die Flugzeuge sind noch nicht da, die 5000 Mann, die das dann ausmachen wird, sind noch nicht komplett angekommen. Und das bedeutet, dass die Bundeswehr, die ja eigentlich in den letzten 75 Jahren in der Bundesrepublik und dann auch in den letzten 35 Jahren im Vereinigten Deutschland eingesetzt wurde, bei Fluten, bei Bränden, bei Notlagen, wie zum Beispiel der Corona-Krise, nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ja, wenn's,
wer macht's denn dann?
Dann müssen es andere machen. Das THW, wir selber, die Polizeien, die Feuerwehren, alle Blaulichtorganisationen, aber eben auch Vereine und wir.
Kann ich dir eine Frage stellen?
Immer.
Ist es nicht so, dass sowohl THW als auch die Freiwilligen Feuerwehren unter massiven Mitgliederschwund leiden?
Das weiß ich nicht. Das ist wohl nicht überall so. Es kommt aufs Land an.
Ja.
In Bayern, ich habe mit jemandem aus Bayern, Leon Eckert, Bundestagsabgeordneter, der sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, gesprochen. Der hat eigentlich ein sehr positives Bild davon gezeichnet. Trotzdem haben alle Organisationen Probleme mit eher so abnehmender Mitgliederzahlen. Aber ich glaube, das eigentliche Problem, das steckt auch in deiner Frage drin, verbirgt sich darin, wer ist so ein freiwilliger Feuerwehrmann? Wer ist denn so ein Polizist? Wer ist denn so ein jemand, der sich gut vorbereitet und vielleicht in seiner so in den Nachmittagsstunden mithilft, einen Krankenwagen fährt oder was auch immer? Das ist jemand, der prinzipiell auch ein Reservist ist. Also jemand, der, wenn es kritisch werden könnte, von der Bundeswehr einberufen wird sofort. Also Reservisten sind ausgebildete Soldaten, die nicht mehr in der Bundeswehr sind, aber immer wieder einberufen können. Das ist die Reserve sozusagen. Die mobilisiert man, wenn es zum Spannungsfall kommt. Ja, also wenn irgendwie Truppenbewegungen in Weißrussland festgestellt werden und man sagt, jetzt müssen wir uns vorbereiten. Ja, dann ist so jemand, der fehlt dann auch. Ja, das sind, also man zählt die oft doppelt, das ist die Gefahr. Dass man sagt, okay, wenn die Bundeswehr nicht da ist und eine Flut kommt, eine Flutkatastrophe und Sandsäcke gefüllt werden müssen, dann zähle ich hier in meinem Ort 500 Männer, die das, oder Männer und Frauen, die das machen können. Vergisst aber dabei, dass es Reservisten sind, die vielleicht dann eingezogen sind schon. Also die Zahlen, die müssen noch kontrolliert werden. Ich glaube, das passiert auch gerade. Und prinzipiell besteht der Aufruf, dass mehr Menschen sich dann auch engagieren, zum Beispiel bei Freiwilligen Feuerwehren oder beim THW oder in irgendeiner Form sich gedanklich darauf vorbereiten, das zu regeln. Weil eine Aufgabe von Zivilschutz ist auch zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr verlegt werden kann. Und das passiert, nehmen wir mal Sachsen-Anhalt, kleines Land, aber sehr zentral gelegen. Wenn, ich sage immer, wenn, ich glaube nicht, dass es passiert, aber sagen wir mal, es gibt diesen Spannungsfall, dann werden Truppen verlegt aus ganz Europa nach Polen. Und wenn du auf die Autobahnkarte guckst, die fahren ja über die Autobahn, wirst du sehen, die A2 führt durch Sachsen-Anhalt und die muss dann freigemacht werden. Da kannst du morgens nicht zur Arbeit fahren, wenn da das Gerät rüber verlegt wird, wenn die französischen, belgischen Truppen da langfahren. Dann ist erstmal die Frage, wie kommt man zur Arbeit?
Wer ist denn die Bundesstraße? Es gibt eine Bundesstraße, die verläuft parallel. Ist das die B9?
Bundesstraße, weiß ich nicht.
Es gibt eine, die fährt genau parallel. Kannst du
Ich kenne dieses Beispiel mit der Autobahn. Und dafür gibt es den Operationsplan Deutschland, der ist größtenteils geheim. Auch Ländersache, wo genau geregelt ist, was passiert. Was übernehmen die Bundesländer? Wer regelt den Verkehr? Wie kommen die Leute zur Arbeit? Die IHK, die Industrie- und Handelskammern, stellen sich die Frage, wer macht denn dann die Arbeit? Ja, wir sind immer noch zu einem großen Teil industrialisiertes Land mit viel Produktion. Und auch da arbeiten Reservisten, ja, die normalerweise einen Gabelstapler fahren, aber dann vielleicht eingezogen werden und wo gesagt wird, bereite dich vor.
Ja. Gute Frage.
Wer macht denn die Arbeit? Das sind alles jetzt Dinge, mit denen, das weiß ich aber, sich aktiv auseinandergesetzt wird. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht, weil dahinter dann dieser Plan steckt, Plan statt Panik. Nennen wir es Plan statt Panik. Okay, einen Plan machen dafür, wie würde es ausgehen, dient auch der Abschreckung. Ja, ein komplett unvorbereitetes Land, wo alle friedlich irgendwie rumlaufen und denken, wird schon gut gehen.
Ist das so? Dient das wirklich der Abschreckung? Das finde ich total spannend.
Wenn du weißt, dass
die greife ich nicht an, die haben einen Plan.
Dein potenzieller Gegner vorbereitet darauf ist und eine große Resilienz hat. Also ich komme gleich zu den europäischen Beispielen, wie zum Beispiel Finnland. Ja, ein Land, was eine sehr lange Grenze hat mit Russland und was traditionell, gibt auch andere Beispiele, die Schweiz ist zum Beispiel für ein Land, wo die Leute sich wehrhaft halten irgendwie. Und das ist nicht kein verpöntes Thema, ist kein Tabuthema, sondern wo klar ist, man bereitet sich darauf vor und trotzdem tritt es nicht ein.
Die Schweiz gelesen zu haben, dass in der Schweiz für jede Person ein Bunkerplatz vorgehalten wird.
Das weiß ich nicht genau, aber es ist so, dass ein Schweizer prinzipiell weiß, wo das nächste Gewehr zum Beispiel ist. Das ist bei denen auch so eine Tradition.
Weißt du, wo das nächste Gewehr ist?
Nee. Wüsste ich tatsächlich nicht.
Ich wüsste von uns aus gesehen nicht mal, wo die nächste aktive Bunkerlage ist. Bunkeranlage ist.
Oh doch, das weiß ich.
Wun? Sage ich es nicht.
Nee, das behalte ich für mich. So, pass auf. Der zweite wichtige Punkt ist, es fließen bis zu 10 Milliarden bis 2030 in Sirenen, in mobile Labore und in Satellitennotkommunikation. Sirenen sind abgebaut worden in vielen Bundesländern. Und im Ahrtal, bei der schrecklichen Flut im Ahrtal, haben sich einige Landräte, auch aus gutem Grund, ich bin nie in dieser Position gewesen, ist eine hohe Verantwortung, dagegen entschieden, die Sirenen anzuwerfen, weil sie keine Panik verursachen wollten, weil die Leute nicht wussten, was bedeuten die Signale. Auch das ist eine Aufgabe von uns allen, zu wissen, oh, jetzt kommt diese Nina-Warnung oder Kritis-App, gib mir ein Zeichen, was bedeutet das eigentlich?
Ja, finde ich schwierig. Also das mit den Sirenen, das kenne ich. Ich bin ja ausgebildeter Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr. Also ich habe mich genau mit solchen Dingen, Massenanfall von Verletzten, Evakuierungsszenarien im Studium beschäftigt und war danach lange in der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich habe dann, während ich studiert habe, schon gesehen, wie das so ein Problem wurde, dass überall diese Teller, diese großen Teller, die auf Gebäuden drauf standen, diese Sirenen, wie die abgebaut wurden. Was dann irgendwann dazu geführt hat, dass du zum Beispiel Feuerwehren ja nicht alarmieren kannst, wenn die digitalen Pieper einen Ausfall haben. Was ja auch ein Szenario ist. Du kriegst die Leute einfach nicht mehr alarmiert. Und ich finde, dass der Vorteil von solchen Dingern, klar, macht es Panik, aber es versetzt die Leute auch in so eine Hab-Acht-Stellung. Wenn du weißt, jeden Samstag um 11 geht dieses Ding und dann ist es eben nicht Samstag, sondern es ist Montagnachmittag 16 Uhr, dann weißt du, okay, es ist irgendein größeres Problem. Und wenn du weißt, das Ding geht mehr als dreimal, dann weißt du, betrifft mich vielleicht selber. Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Ja, das ist die Theorie, aber wir wissen ja, dass es in der Praxis nicht so ist.
Ja, aber komisch, dass sie es deswegen nicht angeworfen haben. Ja?
Weil sie keine Panik auslösen wollten.
Nicht funktioniert.
Ja, und dass man das alles abgebaut hat, ist vielleicht auch dumm. Aber hinterher ist man immer schlauer. Die werden wieder aufgebaut, dafür gibt's Geld. Okay. Was kann man machen? Man kann sich diese Nina Cell Broadcasts installieren, dass man das auf dem Handy hat. Das ist der einfachste Weg, wirklich informiert
zu werden. Das ist die App.
Die App dazu. Also jetzt die Frage, was kann ich tun? Ja, ich will mich vorbereiten. Diese App installieren, man kann sich bei der THW, bei der Feuerwehrjugend, bei der Johanniterjugend informieren. Gibt es irgendwas? Gibt es einen Kurs? Gibt es was, wo ich mitmachen kann? Vielleicht macht mir das sogar Spaß. Und je mehr informiert sind und Erste Hilfe leisten können, desto besser.
Kann ich nur empfehlen, Freiwillige Feuerwehr macht richtig Spaß.
Und man kann nachfragen und recherchieren, wo der nächste Notfallinformationspunkt entsteht.
Oder wo der nächste Bunker ist.
Oder wo der nächste Bunker ist, wenn man es wirklich ganz genau wissen will. Jetzt der zweite Punkt, resilient sein. Was heißt Resilienz?
Ist das eine Frage?
Ja.
Ja, widerstandsfähig.
Genau. Schön, dass du das erste Mal in deinem Leben eine kurze Antwort gibst, während ich trinke. Resilienzstrategie, auch im Rahmen dieser Vorbereitung entstanden, rechnet damit, dass man 72 Stunden selbst für sich verantwortlich sein muss, weil dir keiner helfen kann oder dich versorgen kann oder du nicht in den Supermarkt gehen kannst. Und danach laufen die staatlichen Lieferketten an. Dann gibt es quasi einen Alarmplan. Schaffst du das, dich 72 Stunden selbst zu versorgen?
Bin gerade unser Tiefkühlfach durchgegangen, ja. Aber wenn kein Strom, taut es natürlich auch alles auf. Und wenn es so heiß ist wie jetzt gerade, laufen wir nach 48 Stunden auf dem Trocknen. Und wir haben nicht ausreichend Wasser. Mit Wasser kommen wir wirklich nicht weiter.
Ja, diese Wassersache macht mir auch zu schaffen. 10 Liter pro Tag und dann am besten also pro Person und dann 10 Tage lang.
Wir müssten erstmal die Anzahl unserer Familienmitglieder reduzieren, dann ist es weniger Wasser.
Was passiert noch? Wir haben es gerade erwähnt, das Cell Broadcast wird weiter ausgebaut. Also die Möglichkeit, Menschen zu warnen über Mobiltelefone. Es gibt mobile Warnsysteme. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird, aber es werden dann wahrscheinlich so Art Feuerwehrwagen sein, die herumfahren können und dich informieren, wie du dich verhältst, was passiert gerade. Und die verbinden auch die Leitstellen miteinander. Wir haben vorhin über die Lage gesprochen, dass die miteinander kommunizieren können. Gut, muss auch mobil sichergestellt werden. Das sind die Dinge, die so passieren. Und dann digitale Instrumente.
Hängt da total dran, wie weit wir kommen würden mit unserem ganzen Zeug zu Hause.
Was glaubst du denn, wie lange?
Ich glaube, dass ich durch mein Studium nochmal anders dafür sensibilisiert bin. Ich glaube, dass wir relativ weit kommen würden. Wir haben zum Beispiel fast dauerhaft vorrätig
um die
30 Kilo Mehl.
30 Kilo Mehl?
Ja, weil wir so oft Pizza backen, haben wir diese Schraubcontainer, wo auch keine Motten reingehen und nichts Feuchtes. Und da ist einfach immer Mehl drin. Viel Mehl. Und mit Mehl und Wasser kriege ich zumindest alle satt.
So, digital sind wir vorbereitet. Neben dem Mehl, natürlich kann man Digitales nicht essen, kannst dein Handy nicht essen, kannst keine App essen. Du brauchst wirklich auch Dinge vor Ort. Aber es gibt Apps wie Katwarn, steht wahrscheinlich für Katastrophenwarnschutz. Schon mal gehört? K-A-T-W-A-R-N.
Catwarn, Katzenalarm.
Catwurm. Und Gamification-Plattformen, wo man sich quasi spielerisch auch informieren kann, wie im Gefahrenfall was zu tun ist. Okay? Aber nicht nur digital. Analog, ganz wichtig, wenn der Strom ausfällt, ne, und du dein Handy nicht aufladen kannst und das irgendwann nach ein paar Stunden aus ist, brauchst du auch
Kerzen.
Zum Beispiel Kerzen. Aber es gibt, ganz wichtig, Resilienz bedeutet auch, dass es einen Technologie-Mix gibt. Und deswegen hat das Bundesinnenministerium 680.000 Kurbelradios auf Lager. Also Radios, die du mit einer Kurbel aufladen kannst und über die dann Informationen kommen. Also sehr unabhängig von Stromversorgung.
Ich hab's gelöst.
Hast du schon mal ein Kurbelradio gesehen?
Nein, habe ich nicht, aber ich habe gerade was gelöst und ich lasse dich jetzt daran teilhaben. Ja? Weißt du, was es gibt? Das war das, als der Ukraine-Krieg losging, habe ich das fast als erstes gekauft.
Nennen wir es nicht Ukraine-Krieg.
Der Krieg in der Ukraine.
Gegen die Ukraine vor allem.
Ein Katadynfilter. Kennst du die Dinger?
Habe ich schon mal gehört.
Katadynfilter, den tauchst du ein, kannst in eine Pfütze eintauchen, dann holt 99,9% aller Bakterien und Viren raus. Ja,
aber diese 0,1% machen mir Sorgen.
Ja, aber was ich gerade überlegt habe, mit dem Ding, und wir haben den, da kannst du ungefähr 50.000 Liter Wasser mit generieren. Mit dem würde ich einfach zur Havel fahren und wird mir da das Wasser rausholen.
Wenn du zur Havel fahren kannst. Ich meine, wir reden über Orkanszenarien mittlerweile, ne? Und in einem Orkan mit 300 Stundenkilometer kannst du nicht zur Havel fahren.
Aber der ist ja nicht dauerhaft da.
Ja, aber der ist genau dann da, wenn du Durst kriegst.
Ich will ja nur sagen, so ein Katadynfilter kann ich jedem empfehlen. Würdest du zum
Lizensee, würdest du erstmal gehen.
Lass mich das noch ganz kurz einmal zu Ende
bringen. Katadynfilter.
Katadynfilter.
K-A-T-A-D-Y-N.
Ich glaube, ja. Das sind so Keramikfilter, aber das würde ich noch sagen, als das damals losging, der Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine,
als es damals losging, sind die Preise für die Dinger massiv in die Höhe geschossen. Richtig krass, die waren ausverkauft irgendwann.
Wir erinnern uns an die Masken. Es gab auch da Leute, die Geschäft gemacht haben.
Also kauft diese Filter, kauft solche Filter.
Resilienz Sandsackcontainer sind auf Lager, diese Lager werden aufgefüllt. Warum ist das eine gute Nachricht? Es ist ein Kulturwandel. Eigenvorsorge wird positiv erzählt, weg von dem Prepper-Image, dass da Leute auf das Ende der Welt warten oder irgendwie politische extreme Ansichten haben, zu einer Nachbarschafts-Challenge. Ja? Dass man sagt, wie gut sind wir eigentlich vorbereitet? Können wir uns gegenseitig helfen? Vielleicht hat irgendjemand, der mehr Wohnraum zur Verfügung hat, die Möglichkeit, Wasser zu lagern für die anderen auf der Etage. Das ist die positive Erzählung. Wissen wird geteilt. Über 1 Million Ehrenamtliche können mit Virtual Reality Apps Katastrophenschutz Schulungen machen und schauen, was passiert im Krisenfall. Einfach mal, um sich umzugucken, so mit so einem 360-Grad-Blick und zu schauen, wie sieht es eigentlich aus, wenn ein paar Leute auf dem Boden liegen und andere um Hilfe rufen, ist natürlich erstmal ein Schreck. Mhm. Das zu trainieren und sich darauf vorzubereiten, ist die beste Strategie, damit umzugehen später. Und eine gute Synergie zwischen digital und analog wird uns helfen, Daten helfen, aber ein Reserveplan steht eben auch, wenn das Netz ausfällt. Ja, und wir dürfen uns nicht nur aufs Internet verlassen, das kann man eben auch im schlimmsten Fall ausschalten.
Oh, für ganz viele Leute wäre das auch so ein richtig brutaler Digital Detox. Ja, können die mit einmal nicht mehr auf TikTok zugreifen? Weißt du, wie die abgehen zu Hause? Da müssten sich die Menschen, deswegen sollte man auch unbedingt Brettspiele vorrätig halten, weil wenn die dann anfangen, sich alle miteinander wieder auseinanderzusetzen.
Oh. Ist die größere Krise. So, jetzt blicken wir mal nach Europa. In Schweden, die skandinavischen Länder sind da wie oft irgendwie auch vorbildhaft, gab es eine große Aktion, was passiert eigentlich, wenn die Krise kommt, und eine Broschüre, in der genau erklärt wird, was passieren, wie man sich verhalten soll, und 90% der Schwedinnen und Schweden wissen ungefähr, was sie tun sollen, dank dieser Broschüre und anderer Aktionen. Es wird begleitet und flankiert. Finnland verfügt über 54.000 Felsbunker für insgesamt 4,4 Millionen Menschen.
Wie viele Einwohner hat Finnland? Einwohnerin?
Knapp 5.
Also für jeden.
Da ist für jeden was da. Und in Finnland gibt es das System, es klingt erstmal gruselig. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, ach du Schreck, will ich nicht. Aber diese Bunker sind keine so Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind mittlerweile wie Wohnungen ausgestattet. Natürlich nicht so luxuriös, auch mit weniger Tageslicht natürlich. Aber es gibt auch Sporthallen und Zentren, Versammlungsräume und all diese Dinge. Und Kinder in Finnland haben ihren Sportunterricht in diesen Bunkersporthallen.
Um die Angst davor
zu nehmen. Ja, genau, um unterzugehen, sich vorzubereiten.
Stark.
Finn wissen, wo ihr Notfallrucksack steht. Ja, die haben den einfach vorbereitet. Der steht irgendwo in der Nähe. In Israel wissen das die Menschen auch. Und in Ländern, die mit diesen Bedrohungen leben und die da sich darauf vorbereiten. Die
wo haben steht denn dein Notfallrucksack?
Ich habe keinen Notfallrucksack. Ich bin kompletter.
Weißt du, wie viele aktive Bunkerplätze es in Berlin gibt?
Aktive Bunkerplätze.
Aktive, belegbare.
Ich würde sagen 20.000.
Ich glaube, es sind ein paar mehr. Ich glaube, es sind um die 50.000. Aber es sind brutal wenig für eine Stadt mit knapp 4 Millionen Einwohnern.
Ja. Wichtig ist, dass meiner da ist.
Ich weiß auch, wo ich hinfahren würde, aber der Weg ist ganz schön weit von hier.
Ja.
Naja. Das mit den Bunkern ist ein echtes Ding, ey. Vielleicht machen wir Bunker-Business.
Bunker? Ich weiß, dass einige U-Bahnhöfe sind die Einstiege zu den Bunkeranlagen. Wir hatten natürlich im Kalten Krieg ein sehr großes Bedrohungsszenario. Wir wären der erste Punkt gewesen, der überrollt worden wäre. Weil um uns herum war alles sowjetische Divisionen und Kasernen. Hätte auch nicht lange gedauert, hätte man sich vielleicht eine Weile verstecken können.
Weißt du von hier aus, welches der nächste U-Bahnhof ist?
Der nächste U-Bahnhof. Nicht alle U-Bahnhöfe sind,
genau, der so gebaut ist.
Ja.
Welcher?
Einmal ist es Rathaus Steglitz, glaube ich, da ist auch ein großes Lager. Und dann ist der U-Bahnhof Haselhorst, da ist ein richtig großer Bunker drunter. Das sind so die nächsten, die ich kenne, aber auch nur durch so, weil ich es mal aufgeschnappt habe. Es gibt keinen, ich wüsste jetzt nicht, wo ich nachgucken könnte im Internet oder wo ich nachschlagen könnte, wo wäre eigentlich der Platz. Wüsste ich nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Hab mich geweigert, mich noch tiefer vorzubereiten.
Das ist gut, verstehe ich.
So, was hatten wir? Schweden, Finnland. Es gibt, die EU arbeitet natürlich auch daran. Rescue, man muss ja bei jedem EU-Programm immer das Wortspiel finden, wie man das EU mit reinkriegt. Und da ist das Rescue mit EU hinten geschrieben.
Also Rescue.
Ja, Rescue. Da gibt es Löschflugzeuge und Helikopter, die schon bestellt sind. Und über 100% EU-Mittel finanziert
schon bestellt
wurden.
Sind.
Die schon bestellt sind.
Ach, dann, das ist ja gut. Die kommen bald. Könnten Sie mich bitte abholen? Der Hubschrauber kommt in 2 Jahren.
2023 gab es ein schlimmes Hochwasser in Slowenien und da hat es das erste Mal ein neues Lagezentrum, was darauf ausgelegt ist, die Kapazitäten der Länder miteinander zu verbinden, der Europäischen Union, der 27 Staaten. Und da waren 18 Länder gemeinsam im Einsatz und haben koordiniert auf dieses Hochwasser reagiert in Slowenien. Mhm. Das heißt, wir spielen das ein, es funktioniert. Und was ist das für ein Segen, dass du 26 andere Länder um dich herum hast, die dir potenziell bei Gefahren helfen. Ja, die sagen, okay, die haben die Hubschrauber, die haben vielleicht die besten Bergretter. Ja, da kommt dann irgendwie eine Österreicherin oder ein Österreicher, der dir helfen kann und sich da
hochzieht.
Ich weiß nicht, was es alles gibt, aber also das Bewusstsein ist auf jeden Fall da und wir nähern uns einer wirklich guten Nachricht, weil europäische Solidarität eben auch bedeutet, dass kein Land alleine dasteht und man die Systeme nicht miteinander erst kompliziert überbrücken muss. Mhm. Und das Ziel muss natürlich sein, dass man einfach gesprochen, dass der Zug, der in dem einen Land fährt, auch auf den Schienen des anderen Landes fahren kann und da die Systeme zu koordinieren, dass der Wasserschlauch an ein Feuerlöschfahrzeug in einem anderen Land.
Aber dafür haben wir ja die DIN.
Ja.
Die hat während meines Studiums tatsächlich einer gemacht, der war Firejumper, der ist dann ab und zu mal verschwunden und ist dann irgendwo auf der Welt aus einem Flugzeug gesprungen, um dann Feuer auszupatschen. Ja. Richtig krass.
Wie geht's dem heute? Ist er noch da?
Ist noch da.
Okay.
Geht's gut.
So, ich will dieses europäische Element, es ist erstmal Solidarität, es hilft uns allen, es ist günstiger langfristig, wenn man auf Ressourcen auch anderer Länder zurückgreift und nicht alles selber vorhalten muss und es hat einen unheimlichen Effekt, du weißt, wie es in der Welt gerade läuft, auf Softpower. Also wir reden von Hardpower, das ist wie viel Flugzeuge hast du, wie viel Atombomben kannst du irgendwie auf andere Länder werfen, das nennt man Hardpower, wirklich brutale Macht. Aber Softpower ist, wie viel Ausstrahlung hast du, bist du interessant für Menschen, die da studieren, arbeiten wollen, hast du ein interessantes so Freiraum für Lebensentwürfe, die vielleicht anders sind als von anderen Menschen. Und damit steigt auch die Softpower von Europa. Wenn wir Grundwerte, aber auch vor allem Konzepte entwickeln und gemeinsam auch exportieren können. Dass man sagt, so Südkorea sagt, Mensch, das Konzept der Europäischen Union finden wir gut. Oder vielleicht ASEAN-Staaten, ja, mehrere Staaten Verbünde oder in Afrika sagt man, das ist ein gutes Konzept, wie man Länder miteinander in Ausgleich bringt, das Lagezentrum, das gucken wir uns ab. Damit steigert Europa seine Softpower und seine Ausstrahlungskraft und es ist etwas, was extrem wichtig ist. Wenn du dir überlegst, es gibt Länder, die groß und stark sind, die haben aber gar keine Softpower, da würdest du nicht wohnen wollen irgendwie oder hast kein Interesse, aber du weißt, die sind militärisch einfach sehr, sehr stark. Und dann gibt es Länder wie die USA, die ja immer davon gelebt hatten, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie ein unheimlich attraktives Land auch waren und mit Musik, mit Film, mit so der Freiheit, mit der man da leben kann, geglänzt haben. Und das ist ja etwas, was gerade abnimmt, um es mal
den Bach runtergeht.
Ja, weniger wird, ja. Und da kann Europa vielleicht eine Lücke füllen. Und das wird uns zugutekommen, im besten Fall. Wir haben so viel geredet jetzt. Lass uns das einmal zusammenbringen.
Ich habe noch ein paar Fragen an dich.
Frag.
Also, was kann ich denn jetzt ganz konkret, ich als Person, was mache ich? Ich lade die App runter, verstanden?
Ja.
Ich lege mir einen Wasservorrat an.
Zum Beispiel.
Ich habe ein rotierendes Vorratssystem bei mir zu Hause.
Hast du das schon?
Nein. Ich frage meine Nachbarin, ob sie für mich Wasser lagern kann. Das war für mich der beste Punkt von allen.
Ihr seid halt viele Personen, ihr habt vielleicht nicht so viel Raum und wir haben ja nur Nachteile in Berlin, dass der Wohnraum knapper wird und dass einige alte Leute, die vielleicht eine kleinere Wohnung haben wollen würden, sich die nicht leisten können, weil sie im Kiez bleiben wollen und die Wohnung einfach zu teuer geworden ist. Aber sie haben dann ein Zimmer frei. Mhm. Wo sie halt kein Bügelzimmer draus machen, sondern vielleicht sagen, für die Nachbarn aus dem ersten oder aus dem Erdgeschoss lagere ich das Wasser ein, könnt ihr mir reinstellen. Mhm. Das ist, dann würde man das erste Mal vielleicht irgendwas Sinnvolles daraus machen.
Noch ein Tipp von mir, als ich damals den Katadyn-Filter angeschafft habe.
Die Geschichte von dem Katadyn-Filter.
Naja, ich habe damals wirklich überlegt, dass in den meisten Bedrohungsszenarien wird Geld schlicht wertlos, weil es einfach nur noch Papier ist und keinen Gegenwert mehr hat. Deswegen kann man bei unterschiedlichen Goldschmieden, kann man Goldbarren, das sind aber so kleine, so wie so Schokoladentafeln sehen die aus. Das sind immer 10 Stück so vorgeprägt, dass man die auseinanderbrechen kann. Und dann hast du 1 Gramm Gold. Und 1 Gramm Gold hat, glaube ich, gerade einen Gegenwert von ungefähr 80, 90 Euro. Die habe ich damals angeschafft. Und Medikamente. Weil Medikamente kriegen echt schnell, laufen echt schnell in den Engpass rein. Und dann gerade so Sachen wie Paracetamol und Ibuprofen. Mhm. Allergiesachen für alle Leute, die Allergien haben oder für Leute, die Diabetes haben, sondern die wirklich chronische Probleme haben. Ich glaube, da muss man auch nochmal ein bisschen weiterdenken. Was muss ich zu Hause eigentlich bevorraten, damit das nicht in ein richtig lebensbedrohliches Problem reinläuft für mich oder ich nicht in ein richtig lebensbedrohliches Problem reinlaufe?
Und die gute Nachricht, weil wir den Goodcast machen, sprecht darüber.
Ist der Prepcast heute.
Denkt darüber nach. Man kann auch mit dem Team auf Arbeit mal so eine Notfallübung machen, eine Erste-Hilfe-Übung. Ist genauso Teambuilding wie im Kletterpark irgendwie zu sein.
Einfach mal totstellen und gucken, was passiert.
Und es gibt mehrere Szenarien, oder auch Anbieter, die solche Vorbereitungskurse anbieten, um sich irgendwie spielerisch auch darauf vorzubereiten.
Es gibt auch Anbieter, die bieten Erste-Hilfe-Kurse an.
Ja.
Spannend, super spannendes Thema. Finde ich total großartig. Danke für die Vorbereitung. Wir werden wie immer Christians Vorbereitung und die ganzen Links dazu teilen. Soll ich dir noch auf die Schnelle sagen, was beim nächsten Mal unser Thema wird?
Ja.
Wir haben ein Thema schon mehrfach besprochen und uns dann mehrfach irgendwie auch gedacht, könnte man nochmal richtig tief ausleuchten, könnte man mal weiter reingehen. Und zwar ist das die Stadt der 15 Minuten, wie sie jetzt genannt wurde. Ich dachte, die hieß Anna, aber ich habe immer Anna gesagt. Aber sie heißt Ann
Hidalgo. Sie wird dir verzeihen.
Ann Hidalgo, die Bürgermeisterin.
Hidalgo. Würde sie genannt werden.
Die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt.
Paris.
Paris hat ein Konzept vorgelegt. Und zwar ein Konzept, die gesamte Innenstadt komplett autofrei zu kriegen. Also es ist ein sehr großes Konzept. Es hängt aktuell daran, dass sie wiedergewählt wird. Konzept liegt vor. Wiederwahl steht aus. Auf Französisch heißt es Ville du quart d'heure, die Stadt der 15 Minuten. Warum gucken wir da nochmal rein?
Statt der Viertelstunde.
Statt der Viertelstunde.
Statt der Viertelstunde, genau, ins Deutsche ein bisschen.
Klingt doch auch gut.
Leichtfüßig übersetzt, statt der 15
Minuten. Wir haben ja auch den S-Bahn-Ring, der hat ja auch das Konzept, dass man in einer Stunde einmal rumfährt.
Ja, aber nicht in 15 Minuten und jetzt schon mal gerade gar nicht.
Nein, aber ein Viertel schafft er in 15 Minuten. Warum möchte ich mir das nochmal angucken? Sie hat in den letzten Jahren, wir beide haben schon über die Renaturierung der Seine gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass SUVs nicht mehr in die Innenstadt rein können. Wir haben über das Klima in Paris gesprochen. Wir haben es an unterschiedlichen Städten ausgeleuchtet. In Berlin ist gerade wieder eine Diskussion darüber entbrannt, wie man eigentlich mit diesen Tempo-30-Zonen umgeht, die hier dafür sorgen, dass die Feinstaubbelastung runtergegangen ist. Hast du es mitbekommen? Will man absägen? Nämlich weil... gibt ja keine Feinstaubbelastung mehr, hat sich verbessert. Wir haben damals drüber gelacht, dass das in Deutschland an anderen Stellen passiert ist. Ich glaube in Hannover.
Darmstadt?
Ich will Hannover kein Unrecht. Ja.
Eine von beiden.
Ich glaube, eine von beiden. Und jetzt passiert das gleiche in Berlin. Und ich würde ganz gerne nochmal einen tieferen Blick mit dir dort reinlenken, um rauszufinden, warum funktioniert das in Paris? Was gibt es vielleicht weltweit noch für andere Städte, die ähnliche Bewegungen, die sich in eine ähnliche Richtung bewegen? Und was bringt das eigentlich für die Menschen und deren Lebensqualität mit sich? Das wird unser Thema beim nächsten Mal. Für heute soll es das gewesen sein.
Cool.
Danke dir, Christian.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Adieu.
Tschüss. Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.